Deutschlandfunk. Hintergrund.
Der verspätete Frieden. Vor 20 Jahren begann der Irakkrieg. Eine Sendung von Mark Törner.
Wohncontainer neben Wohncontainer. Dazwischen Schotterstraßen, die sich immer wieder mit Schotterstraßen kreuzen. Kein Weg scheint hier herauszuführen. Ein Flüchtlingslager im Norden des Irak. Auf 12 Quadratmetern, sagt ein Familienvater, leben hier 30 Kinder, Frauen und Männer. Er ist einer davon. Und das schon seit 6 Jahren, seit er mit seiner Familie vor der Terrormiliz IS geflohen ist. Will er nach Hause zurück? Der Mann schüttelt den Kopf. Wo früher noch arabische Sunniten wie er oder auch Kurden wohnten, dominierten heute die Sieger über den IS vom Iran beeinflusste Schiiten. Und die, sagt er, seien nicht daran interessiert, dass die Bewohner von einst in ihre Heimat zurückkehren. Mit dem Terror des sogenannten Islamischen Staats ist es hier vorbei. Aber hat ein Unrecht nun das andere bloß abgelöst, wie so oft in der Geschichte des Irak? Nicht nur im Land selbst, auch in Washington oder Berlin macht man sich Sorgen.
Dass die zum größeren Teil schiitisch und iranisch beeinflussten Kämpfer eben die Gelegenheit nutzen, nun auch ihr Einflussgebiet gegenüber den Kurden zu vergrößern.
Eckhard Brose war während der Hochphase des Kampfes gegen die Terrormiliz IS deutscher Botschafter im Irak. Der Diplomat ist inzwischen Präsident der Bundessicherheitsakademie und hat die Entwicklungen von Berlin aus weiter im Blick. So auch den Besuch, den Außenminister Annalena Baerbock dem Irak kürzlich abgestattet hat. In ihren Gesprächen ging es darum, Deutschland zu einem der wichtigsten Partner des Landes zu machen. Vor allem bei dem, was die deutsche Seite kraft eigener historischer Erfahrung besonders gut zu können glaubt. Wunden heilen, versöhnen, Vertriebene zurückbringen, aufbauen, die Wirtschaft ankurbeln. Deutschland, so Brose, spiele im Irak
eine zentrale Funktion bei der sogenannten Stabilisierungspolitik. Deutschland ist aus verschiedensten Gründen ein Land, an dem die Iraker sich orientieren. Deutschland ist, anders als Großbritannien, nicht Kolonialmacht mit dem kolonialen Erbe dort. Zweitens war Deutschland neben Frankreich, waren die beiden wichtigsten Staaten, die nicht dabei waren bei dem Einmarsch in den Irak. Das ist bis heute ein wesentlicher Faktor, der unsere Popularität speist.
Schaut man von einer Anhöhe aus auf das Flüchtlingslager mit seiner schier unübersehbaren Fläche von Containern, so lässt sich kaum noch erahnen, dass dies der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung ist, die vor genau 20 Jahren begann. Die Zielvorstellungen der Koalition der Willigen gingen damals viel weiter als die Ziele, die sich zum Beispiel Deutschland heutzutage steckt.
The coalition has made a number of pledges to the Iraqi people and we will keep those pledges.
Frühjahr 2003. Convention Center Bagdad. Eine von Saddam Husseins monumentalen Hinterlassenschaften in Marmor, Plüsch und Stahl. Am Mikrofon steht Paul Bremer, ein blonder Amerikaner in blauem Blazer, heller Hose und beigen Springerstiefeln.
We will protect their hard-won freedom. We will help rebuild.
Wir werden ihre hart erstrittene Freiheit beschützen. Wir werden helfen, den Irak und seine Wirtschaft wieder aufzubauen.
Am 20. März 2003 waren US-amerikanische und britische Truppen nach massiven Bombardements in den Irak eingerückt. Wenige Wochen später war die irakische Armee zerschlagen.
Wir werden helfen, eine demokratische Regierung zu gründen, gegründet auf einer robusten irakischen Konstitution.
Wir werden helfen, eine demokratische Regierung einzusetzen, gegründet auf eine tragfähige irakische Verfassung. Nach landesweiten Wahlen werden wir alle Aufgaben an eine gewählte irakische Regierung übergeben. Und dann gehen wir nach Hause.
We will turn all of these tasks over to an elected Iraqi government and we will go home.
Anfang Mai 2003 setzte US-Präsident George Bush Jr. den Diplomaten Paul Bremer als Zivilverwalter des Irak ein. Zeitgleich begann die intensive Suche nach Massenvernichtungswaffen. Denn vor allem um solche Waffen aufzuspüren und zu vernichten, hatte die Bush-Administration nach eigener Darstellung den Irak erobert und Saddam Hussein gestürzt. Deutschland und Frankreich beteiligten sich nicht an der Koalition der Willigen. Sie beriefen sich auf die Erkenntnisse der Internationalen Chemiewaffenkontrollbehörde, OPCW, die damals keine ausreichenden Anzeichen für derartige Massenvernichtungswaffen im Irak erkannte. Bei der NATO in Brüssel erlebte der deutsche Diplomat Ekkehard Brose mit, wie die Spannungen zwischen Deutschen und Amerikanern zunahmen.
Da ich doch eine ganze Reihe auch von amerikanischen Kollegen kannte, erinnere ich mich an die Diskussion mit einem, wo wir immer wieder Argumente austauschten und ich auch seine Argumente in Frage zog. Aber es endete immer in dem stereotypen Satz von seiner Seite: We're doing the right thing. We're doing the right thing. We're doing, das hat er mindestens 100 Mal gesagt. We're doing the right thing. So war die Stimmung.
Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen wurden nie gefunden. Aber irgendwann spielte das auch keine Rolle mehr. Der Sturz des Diktators sollte nach den Verlautbarungen der Bush-Administration auch dazu dienen, eine Art westlich orientierten Musterstaat in der Region zu etablieren.
The pace of change in Iraq since then has been remarkable. The Iraqi people are realizing that the Ba'ath Party and its repressive ways have gone forever.
Der Irak wandelt sich in einem atemberaubenden Tempo. Die Iraker stellen fest, dass die Ba'ath-Partei und ihre Unterdrückung ein für alle Mal verschwunden sind. Woche für Woche gründen sich neue politische Parteien, kommen neue Zeitungen heraus. Ein paar letzte Verzweifelte sperren sich noch immer gegen Freiheit und Reformen und glauben, den Fortschritt im Irak sabotieren zu können. Aber sie werden scheitern.
A few desperate men who reject freedom and reform still hope to sabotage progress in Iraq, but they will fail.
Entbathifizierung. Der Begriff dominierte die Politik von US-Zivilverwalter Bremer. US-Präsident Bush und sein Beraterstab verglichen in ihren Statements immer wieder Saddam Hussein mit Hitler und die NSDAP mit Saddam Husseins arabisch-nationalistischer Ba'ath-Partei. Ähnlich wie bei der deutschen Entnazifizierung sollte sich nun auch die irakische Gesellschaft entbathifizieren. Ba'athismus. Herausgebildet hatte sich die Ideologie in den 1950er und 60er Jahren als eine Variante des arabischen Nationalismus und Sozialismus. Tatsächlich lassen sich darin Elemente des NS-Staats und faschistischer europäischer Regime finden. Politisch praktisch gesehen diente der Ba'athismus aber vor allem als Fassade. Im multiethnischen, mehrheitlich schiitischen Irak hielt die Ideologie für Saddam Hussein als Begründer her. Der Begründung dafür, dass nur er und seine tribal geprägte sunnitische Führungselite an der Macht sein durften. Dass ihre Gegner angeblich Feinde der gesamten arabischen Nation seien und dass sie zu Tausenden und Abertausenden getötet werden durften. Nach dem Regime-Change hoben Baggerfahrer Saddam Husseins Killingfields aus. Und in Archiven fanden sich Zehntausende von akribisch erstellten Akten über Getötete, Gefolterte oder Verschwundene. Sehr viele Iraker hatten sich der Ba'ath-Partei aber aus rein opportunistischen Motiven angeschlossen. Aus blanker Furcht oder einfach, weil sie keine andere Möglichkeit sahen. Die Entbathifizierungspolitik erwies sich deshalb als ein Prozess,
der tendenziell eher noch weiter ging als die Entnazifizierung in Deutschland, die ja auch die Möglichkeit bot, sich als unschuldig dann letztlich zu erweisen, und dann wurde man integriert. Sie haben die sunnitisch geprägte Armee praktisch aufgelöst. Sie haben Staatsbedienstete sunnitischer Religionszugehörigkeit entlassen. Das wiegt in einem Land, in dem etwa ein Drittel aller Bediensteten beim Staat angestellt sind, natürlich sehr schwer, und brachte von einem Tag auf den anderen die sunnitische Minderheit, allerdings eine Minderheit von etwa 30%, aus der Situation, dass sie sozusagen mit Saddam Hussein die regierende Klasse verkörperten und sicherlich auch ihre Ungerechtigkeiten begangen haben gegenüber den Schiiten, in die Gegensituation, dass sie jetzt die Geächteten und letztlich beinahe Ausgestoßenen wurden.
Plötzlich demonstrieren entlassene Polizisten mitten in Bagdad, noch in ihren alten Uniformen. Arbeitslos gewordene, gedemütigte Ex-Mitglieder der Ba'ath-Partei gehen samt Waffen in den Untergrund. Und dort beginnen sie Kontakte zu einer anderen Art von Widerständlern zu knüpfen. Zu Dschihadisten. Aus dieser Allianz entwickelt sich eine besonders radikale Variante des bewaffneten Islamismus. ISIS, der sogenannte Islamische Staat, bald verstärkt durch ausländische Kämpfer. Die US-Besatzer bekommen es aber auch noch mit einem ganz anderen Faktor zu tun. Dem schiitischen Narrativ von der verlorenen Gerechtigkeit. Die schiitischen Widerständler nennen sich Armee des Mahdi, also des endzeitlichen Heilsbringers, und kontrollieren Sadr City, Bagdads riesige Schiitenvorstadt. Regelmäßig nach den Freitagspredigten, wenn die einpeitschenden Losungen der Prediger kaum verklungen sind, greifen sie die US-Besatzer an, schießen von Hausdächern auf gepanzerte Konvois, zünden Sprengsätze auf Straßen oder locken US-Patrouillen in unübersichtliche Stadtviertel, wo sie in Hinterhalte geraten. Anführer der Schiitenrevolte ist der Volkstribun Muqtada as-Sadr. Sein rundes, vollbärtiges Gesicht unter dem schwarzen Turban, sein betont düsterer und drohender Blick ist in Sadr City überall zu sehen. Ob auf Plakaten oder anderen Illustrationen. An einer Straßenecke liegen GIs in Deckung und verstehen die Welt nicht mehr. So wie der 24-jährige Lieutenant Johnson. Eigentlich sei er gekommen, um den Irakern beim Aufbau der Demokratie zu helfen. Stattdessen schieße man jetzt auf die Angreifer von der Mahdi-Armee. Viele dieser Kämpfer seien in seinem Alter.
We've killed quite a few of them. I don't know what effect that has on the army as a whole, but
wir haben ziemlich viele von den Mahdi-Leuten getötet. Keine Ahnung, was das für eine Wirkung auf ihre Armee als Ganzes hat. Immerhin erschießen wir mehr von ihnen als sie von uns. Die meisten sind zwischen 18 und 25, also ungefähr in meinem Alter.
Bald gibt es zwei Aufstände, den sunnitischen und den schiitischen. Beide Gruppen kämpfen gegen die US-Armee, aber beide kämpfen auch gegeneinander. Immer wieder unterstützt von Kräften außerhalb des Irak, der schiitischen Regionalmacht Iran und Syrien unter Assad, wo die Dschihadisten Stützpunkte finden. Bei Anschlägen auf Moscheen und Wohnviertel sterben in manchen Wochen Hunderte von Zivilisten. Im Mai 2007 zerfällt Bagdad praktisch in zwei Teile. Einen schiitischen und einen sunnitischen. Mit der Besonderheit, dass es nicht eine Grenze gibt, sondern unzählige, die zwischen den einzelnen, ursprünglich miteinander verzahnten Vierteln verlaufen. Um die mörderischen Ausschreitungen zwischen den Bevölkerungsteilen zu verhindern, fängt die US-Armee damit an, die Wohngebiete der Schiiten und Sunniten durch Betonmauern voneinander abzutrennen. Lieutenant Colonel Misgar, Bataillonskommandeur einer US-Einheit in Bagdad.
I have no idea where they're at in the construction of that wall and what has become of the Adamiya wall, which got a lot of press.
Keine Ahnung, wie weit sie mit dem Mauerbau inzwischen gekommen sind. Jedenfalls ist Süd-Ghazalia jetzt so ziemlich vollständig eingemauert. Bis vor kurzem nannten wir derartige Gebiete Gated Communities. Die neue Sprachregelung bezeichnet sie als sichere Viertel. Die Absicht dahinter ist, die Bevölkerung zu schützen. Denn das Problem besteht darin, dass die Aufständischen ganz bewusst auf Zivilisten schießen. Es geht ihnen darum, der Bevölkerung so viele Verluste zuzufügen wie möglich.
And to inflict the maximum amount of casualties on the local population.
Nachdem sie mit solch rigorosen Sicherheitskonzepten die Lage leidlich stabilisiert haben, ziehen die US-Besatzungstruppen zum Jahresende 2011 aus dem Irak ab. Der Staat, den sie hinterlassen, hat wenig von der blühenden Demokratie, wie sie US-Zivilverwalter Paul Bremer im Frühjahr 2003 versprochen hatte, sondern gleicht eher deren trauriger Karikatur. Seit den ersten Nachkriegswahlen im Jahr 2005 existierte zwar ein irakisches Parlament, doch schon bald, so Eckhard Brose, gab es anstelle von politischen Parteien
politische Milizen, die in der Regel einen militärischen Arm hatten und einen politischen. Politisch waren sie manchmal mehr, manchmal weniger schon im Parlament vertreten, vielleicht nur mit ein, zwei, drei Abgeordneten. Worüber sie nicht so gerne redeten, war der militärische Arm, der aber unter Umständen mit den brutalsten Methoden bis hin zu Folter und Erpressung und so weiter arbeitete, um auf dem Wege sich durchzusetzen.
Das irakische System weist bald nur noch so wenig inneren Zusammenhalt auf, dass es fast schon auseinanderbricht, als der gut vorbereitete Islamische Staat zum Generalangriff ansetzt.
Im Juni 2014 waren diese IS-Kämpfer über die Grenze aus Syrien in den Irak nach Mosul gekommen, hatten dort es geschafft, die versammelten Armeeeinheiten zu vertreiben.
Massaker an religiösen Minderheiten, Vergewaltigung und Versklavung von Frauen. Was jetzt beginnt, hat es selbst im gewaltgeschüttelten Irak noch nicht gegeben. Die USA und andere NATO-Staaten schicken Flugzeuge und Spezialtruppen. Und Deutschland bricht mit einem ehernen Prinzip und liefert panzerbrechende Waffen ins Krisengebiet, die gegen den IS eingesetzt werden. Aber auch Großayatollah Sistani, das Oberhaupt der irakischen Schiiten, wird aktiv. Von seiner Residenz in der heiligen Stadt Najaf ruft er zu einem breit angelegten bewaffneten Volkswiderstand auf. Vor allem den Freiwilligen dieser schiitisch geprägten Volksmobilisierungskräfte gelingt es, den IS wieder zurückzudrängen. Für das Nachbarland Iran allerdings bietet das eine willkommene Gelegenheit, die neue militärische Freiwilligenstruktur mit eigenen Beratern und eigenem Personal zu infiltrieren. Und der Iran kann so darauf hinwirken, dass auch eine friedliche sunnitische und kurdische Bevölkerung aus den zurückeroberten Gebieten weichen musste, zugunsten der Schiiten. Doch dieser ständig wachsende Einfluss Teherans hat in den letzten Jahren auch Proteste ausgelöst. Die sogenannten Schiitenproteste. Getragen werden sie meist von jungen Leuten, die sich zwar auch als Schiiten verstehen, die aber nicht unter einer iranisch inspirierten Herrschaft der Rechtsgelehrten leben wollen und nicht in einem iranischen Protektorat. Lukas Lamberti baut in Bagdad zurzeit das neue Regionalbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung auf. Neben den ewig Zwietracht säenden alten Führern erlebt er inzwischen auch eine ganz neue politische Entwicklung. Die Tischrin-Bewegung, getragen von meist jungen Irakern. Sie wollen die Verkrustungen aufbrechen, die religiösen Endlosfäden und die ethnischen Endlosfeindschaften endlich beenden.
Die Maximalforderung von einigen Tischrinis war unter anderem auch der Sturz des aktuellen, ja, durch ethnische und konfessionelle Quoten geprägten Systems und die Etablierung eines vollständig neuen Systems.
In den Cafés der Studentenviertel von Bagdad sitzt heute eine Generation, in der viele nicht mehr gewillt sind, sich von den großen alten Männern oder ausländischen Akteuren sagen zu lassen, was sie denken, wer ihre Freunde und wer ihre Feinde sein sollen.
Wir hatten 2021 Wahlen zuletzt, die auch von internationalen Beobachtern durchweg als frei und fair bezeichnet worden sind. Wir haben im regionalen Vergleich eine große Meinungsfreiheit und dementsprechend aus meiner Sicht ein junges politisches System, was eben diese Grundlagen der Demokratie hat, was aber natürlich nach wie vor großen Herausforderungen steht. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht eben wichtig, diese jungen Institutionen im Irak weiter zu unterstützen und insgesamt das Land auf seinem demokratischen Prozess weiter zu begleiten.
Das war der Hintergrund. Der verspätete Frieden. Vor 20 Jahren begann der Irakkrieg. Eine Sendung von Mark Turner, Redaktion Gerwald Herter.